Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment, diesmal als Videopodcast-Folge. Ich freue mich total, ist mal was ganz anderes. Und ja, ihr kennt mich, ich bin eure Architektin Janine Kohnen. Und heute öffne ich mit euch mal symbolisch eine ganze Reihe von Türen. Also, ihr dürft gespannt sein. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem Gast, mit Roland Kruse.
Hallo, freue mich sehr.
Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Du hast jahrzehntelange Erfahrung, was die Planung und den Einbau von Türen angeht, also Innen- und Außentüren. Genau, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich heiße Roland Kruse, bin seit 23 Jahren selbstständig im Türenbereich, also Haustüren, Innentüren. Habe zusammen mit meinem Bruder, der ist Schreinermeister, das elterliche Unternehmen übernommen Anfang der 2000er. Ja, total. Mhm. Das hat sich sehr sehr angenehm gebunden gefühlt.
Ja.
Und wir sind dann im Prinzip stetig gewachsen und ich mache halt nichts anderes als Türen und habe da tatsächlich auch meine Leidenschaft entdeckt. Und mittlerweile ist das Unternehmen Teil der Jordan-Gruppe. Und mein Schwerpunkt ist es tatsächlich, anderen Leuten zu erklären, wie man Türen verkauft und auch das Fachwissen entsprechend zu vermitteln.
Und genau aus diesem Grund ist Roland in unserer Folge. Genau. So, dann starten wir mal direkt rein.
Gerne.
Also ich habe ein Gedicht vorbereitet, also weil es muss, ja. Genau, ja, ein kleines Gedicht. Und zwar, ich bin ein stiller Wächter in deinem Zuhause. Ich trenne und verbinde Träume zugleich. Ich werde oft übersehen, doch ohne mich wäre der Übergang von Raum zu Raum nicht so komfortabel. Ich kann modern oder klassisch sein, aus Holz, Glas oder Metall gefertigt. Durch mich kommst du ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad. Ich bin das Tor zu jedem Raum. Ganz einfach. Was bin ich?
Innentür, logisch.
Perfekt. Aber wir haben es ja schon ein bisschen in der Einleitung gespoilert.
Ja,
ne?
Haben wir.
So ist es. Ja, Roland, sag mal, wie viele Türen hast du denn heute schon geöffnet?
Ja, heute waren es noch nicht so viele. Ich würde mal so auf 8 oder 9 tippen in der
Summe. Das sind ja schon viele.
Ja, man geht ja auch mehrfach durch die gleiche Tür. Aber das, was dieses Gedicht da erwähnt hat, ist tatsächlich auch so das Grundproblem bei der Türauswahl. Dass die meisten Leute Innentüren gar nicht so als Möbelstück und Gestaltungsbauteil im Kopf haben. Das heißt also, man kennt das Sofa, wo man sich mit beschäftigt, die Küche und all die Dinge. Und die Türen sind ja normalerweise einfach da. Also wenn ich in einer Mietwohnung wohne, dann sind die Türen ja nichts, was ich verändern kann. Und das ändert sich in dem Moment, wo ich selber renoviere, umbaue, ausbaue, neu baue. Und dann plötzlich merke, oh, ich sehe in jedem Raum mindestens eine Tür. Also es gibt keinen Raum, in dem ich nicht mindestens eine Tür sehe, sonst komme ich ja gar nicht erst rein.
Ja.
Und das macht tatsächlich total viel aus von der Wirkung. Und da fangen dann die Schwierigkeiten an.
Genau, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Zum Start, welche Arten von Türen gibt's denn so? Also klar, Innentür und Außentür ist ja jetzt so ganz platt gesprochen, das wissen wir alle, dass es die gibt. Aber es gibt ja noch so verschiedene Funktionen, Aufbau, Anforderungen. Also ich öffne dir einfach mal die Tür.
Hervorragend, vielen Dank.
Ja.
Ja, also bei Türen ist halt so, dass es erstmal natürlich den optischen Anspruch gibt, also die optische Trennung zwischen zwei Räumen. Auch da unterscheidet sich es dann zwischen Türen, die lichtdurchlässig sind, also Glastüren, Lofttüren, alles, was irgendwo Lichtausschnitte hat.
Lofttüren finde ich toll.
Total, total. Gerade was so offene Flurgegebenheiten angeht, wo man es im Prinzip trennen kann, aber trotzdem noch so die Tiefe im Raum hält. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Entwicklung, dass das Ganze eben mit diesen schlanken Profilen möglich ist. Aber im Prinzip ist es halt zum einen die optische Trennung, Und dann gibt es eben den Bereich der Funktionstüren. Das lässt sich aber bei fast allen Türen mit einbinden. Ja, und da gibt es halt eine riesengroße Liste. Und das ist auch Teil meines Jobs, dass ich halt eben diese ganzen technischen Dinge mit erkläre. Also da gibt es Schallschutz, Rauchschutz, Brandschutz, Einbruchhemmung, Strahlenschutz. Also wenn du jetzt über einen Zahnarzt hast, ne, dann musst du den Bleigleichwert haben. Selbstverständlich Einbruchhemmung, also alles, was irgendeinen Bereich Sicherheit angeht. Dann gibt es Klimatüren, also die unterschiedliche klimatische Bedingungen abhalten können. Also die Liste der möglichen Funktionalitäten ist da sehr hoch. Und ganz oft sind es auch Sachen, die man nicht so vor Augen hat. Also dass man sagt, bei einer normalen Wohngegebenheit, ja, wozu brauche ich eine Schallschutztür? Aber das sind dann solche Sachen, spätestens wenn du irgendwo mal auf einer Party bist und du musst aufs Klo und vor der Toilettentür warten irgendwie drei Leute, die auch aufs Klo müssen und du denkst dir, huch, eigentlich müsste ich jetzt mal den naturfreien Lauf lassen. Du hörst aber, worüber die sich unterhalten, dann weißt du halt auch sofort, die hören halt auch jedes Geräusch. Also ja, es ist einfach viel, viel cooler, wenn man so eine Tür zumacht und draußen ist draußen und drin ist drin.
Genau. Oder halt auch, ne, klar, jetzt waren wir sehr auf Wohnungsbau, aber bei Bürogebäuden ist das ja auch total wichtig. Ja, ne? Oder Notarräume etc., Besprechungsräume.
Klassenräume, der ganze schulische Bereich auf jeden Fall.
Genau, ne, also weil sonst kriegst du es ja irgendwann mit, wenn alle Kollegen immer mit dem Käffchen so vor deinem Büro rumtigern, aha, die Schallschutztür ist doch nicht eingebaut worden.
Ganz genau.
Genau. Nee, cool. Genau, weil ich finde das auch immer sehr überraschend, wie viele Arten es so gibt, weil du ja wirklich dann, was weiß ich, die Trennung von Garage und Haus, ne? Das hat dann, genau, Brandschutzqualitäten, Klimaklassen, das ist ja gerade auch, wenn du einen Keller hast, ne, dass du, dass die Türen sich nicht verziehen oder wenn du Wohnungseingangstüren hast, ne, weil in den Wohnungen ist es wärmer als im Treppenhaus. Ganz genau. Also, das sind ja so Dinge, da fragt man sich ja, wie hat man die anderen Jahrhunderte mit den Türen gelebt, ne? Jetzt so, wie so diese Entwicklung sich einfach ja weiterentwickelt hat. Gibt es denn so Materialien oder Trends, die im Moment sehr nachgefragt werden? Also Lofttür haben wir jetzt gerade schon besprochen.
Ja, also das ganze Thema Loft oder so Industrie-Look-Optik ist natürlich ganz weit vorn. Also da insbesondere, was die Glasrahmenelemente angeht. Die Besonderheit ist zum einen, dass das Ganze eben wie früher bei den Lofts eben mit dieser schlanken Stahlrahmenoptik ist, aber sowas geht natürlich auch in weiß, also in einer ganz hellen Variante. Also im Prinzip Glastüren, die nicht mehr ganz Glas sind, sondern eben ganz schlanke Profile haben. Also das ist auf jeden Fall ein Trend. Dann ist es so, dass Schiebetüren immer stärker mit in die Planung eingebunden werden, gerade wenn man beengte Raumsituationen hat oder Türen, die man nur bei Bedarf öffnet und die nicht im Weg stehen sollen. Ja, und ansonsten ist es nach wie vor halt weiß als übermächtige Oberfläche. Nach und nach kommen jetzt noch farbige Oberflächen dazu.
Doch?
Ja.
Okay.
Ja, ja, also sowas wie sanfte, erdige Grautöne.
Okay, sanft, hat er gesagt. Sehr gut. Ich sah sofort so orange-rot.
Nein.
Pornoblau, keine Ahnung.
Kindergarten, ja.
Okay, ja, das ist was anderes.
Ne, aber nein, das sind alles ganz sanfte, pastellige Töne. Die sind allesamt mit einer Anti-Fingerprint-Oberfläche. Auch das ist ein Trend. Also die Pflegeleichtigkeit wird sehr stark
in den Fokus.
Ganz genau. Das heißt, wenn du jetzt eine schwarze oder anthrazitfarbene Tür oder eine saturngraue Tür hast.
Schiefergrau ist meins.
Ganz genau. Also alles, was irgendwo dunkel ist, hast du das Problem, sobald du Fett an den Fingern hast.
Haben wir immer.
Und viele Leute machen eben die Tür mit der Klinke auf, aber an der Tür wieder zu. Dann siehst du einfach immer so in diesem Bereich oberhalb des Drückers so eine, naja, man sieht einfach, wo die Tür an der Tür benutzt wird. Und da gibt's mittlerweile total coole Anti-Fingerprint-Oberflächen, wo du wirklich so gut wie nichts siehst. Also klar, wenn du jetzt gerade den Topf im Nivea hattest und dann drauf tappst, ja, dann sieht man's auch. Aber das typische Handschweißding ist da wirklich überhaupt nicht zu sehen. Und es sieht zudem total edel aus, weil es halt einfach ultra matt ist.
Also
sehr, sehr schöne Oberflächen.
Ja. Und bei den Türdrückern, ich bin ja so ein Fan auch, was so dieses matt-schwarz so angeht. Ne, das ist ja auch viel bei Sanitärobjekten jetzt. Also bei den Armaturen. Merkt man das jetzt auch bei den Drückergarnituren?
Ja, also schwarze Drückergarnituren sind ja, also die letzten, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Jahre immer kontinuierlich mehr geworden. Mhm. Liegt zum einen daran, dass die Oberflächenart eine andere geworden ist. Das heißt, früher war es so, dass schwarze Garnituren einfach schwarz lackiert wurden oder pulverbeschichtet. Das greift sich aber relativ schnell ab. Das heißt, wenn du da Ring an den Fingern hast, ja, die Garnituren anfasst, dann ist das total schnell zerkratzt und sieht sehr, sehr schäbig aus. Und mittlerweile kann man das eben sehr gut als sogenannte PVD-Beschichtung machen. Das heißt, ich nehme im Prinzip ein Edelstahl, strahle das mit kleinen Glasperlen und das wird dann in so eine Art übergroße Mikrowelle gehängt und mit Elektronen beschossen und dadurch verändert sich der Farbton und ich kann dann eben 7-8 Farbtöne mit dieser Beschichtung machen. Das ist einmal so ein ganz cooles Mattgold, also nicht das typisch glänzende Gold wie früher.
Kann aber auch richtig gut aussehen, ne? Total, oder so Roségold
total
oder
schick,
so.
Ganz genau. Dann gibt's so einen Bronzefarbton und bis hin zu Schwarz dann am Ende. Und das Ganze dann mit den passenden schwarzen Bändern. Das ist mir ja mal wichtig, dass wenn ich die Drücker in Farbe X habe, dass man die Bänder dann auch in der gleichen Farbe hat. Also, dass alle Metallteile irgendwo zueinander passen, damit die Tür einfach auch ein stimmiges Element wird.
Roland, ich weiß ja, wo deine Firma wohnt. Ich brauche neue Drückergarnituren. Ja. Unsere sind nämlich abgegribbelt und nicht schön.
Genau. Kein Problem.
Ja. Wir haben ja sehr schöne Kassettentüren. Also natürlich weiß, ne? Also Fachwerkhaus passt ganz gut.
Passt, ja.
Aber halt auch eher so, ich weiß nicht, was ist denn das? Messing irgendwie, also jedenfalls schäbig. Und da könnte ich mir halt auch so dieses Schwarz richtig gut vorstellen. Ja. Das könnte richtig gut aussehen.
Da gibt es mittlerweile halt auch total tolle Handhaben. Also bei den Beschlägen unterscheidet man im Prinzip zwischen der Befestigungsart, das ist entweder Rosette, also zwei so runde Dinger, oder eben Langschild, das ist so ein längliches ist. Und das, was du anfasst, ist die eigentliche Handhabe. Und da gibt's mittlerweile auch total tolle Formen. Nebenbei ist das auch ein großer Trend, dass mittlerweile so, ich sag mal, ungefähr ein Drittel aller Türen ohne Schließrosettenfräsung verkauft werden. Das heißt, also, da ist nur noch die Klinke dran, unten drunter ist nichts. Das sorgt für eine total schöne, aufgeräumte Optik und für solche Sachen wie WCs oder Bäder oder das Elternschlafzimmer gibt es dann eben eine Verriegelung im Griff. Das hat zum Beispiel die Firma Griffwerk, das ist
Smart to Lock. Im Griff ist das dann?
Genau, da hast du dann so einen kleinen Schieber im eigentlichen Griff und damit kannst du es dann von innen verriegeln. Hast von außen aber trotzdem die Möglichkeit, mit einem Kugelschreiber so einen kleinen Stift reinzudrücken.
Ach so, weil wenn Kinder, ne?
Ganz genau, dass du zur Not immer reinkommst.
Es gibt heute noch Menschen, die sind im Bad erwachsen geworden, weil sie aus dem Bad nicht rauskamen.
So nämlich.
Genau, das heißt ja da. Nee, super. Dann kommen wir mal so ein bisschen auf die Planung. Also worauf wir, also mein Podcast ist ja nicht nur für Bauherren, sondern auch für Architektenkollegen und die Handwerkerschaft. Von daher, worauf müssen wir denn so als Planende achten, wenn es um Türen geht?
Okay, also das ist natürlich schwer pauschal zu sagen, weil es immer die zwei großen Bereiche gibt. Einmal die Renovierung und Sanierung. Und einmal den Neubau. Beides hat natürlich andere planerische Herausforderungen, weil im Neubau halt alles entsprechend so planen kannst, wie es optimal ist. Und beim Altbau muss man gucken, welche Substanz habe ich und was kann ich daraus machen. Aber so die größten Dinge, wo man drauf achten muss, ist alles, was wandflächenbündige Türen angeht. Also wenn die Leute diese ganz puristische Optik haben möchten, wo die Tür eine Ebene mit der Wand ist, idealerweise so, dass ich die Zarge gar nicht sehe. Da ist planerisch tatsächlich einiges zu beachten.
Das ist auch sowas, wo ich Angst vor habe. Ja. Das ist, sind ja immer diese geilen Instagram-Bilder und Pinterest-Bilder. Kommt drauf an, auch wer den Innenputz macht und wer mauert oder so. Also da musst du ja wirklich richtig cool dich abstimmen mit den Gewerken, oder? Also, oder habe ich ist meine Angst unbegründet?
Unbegründet natürlich nicht. Wichtig ist, dass der, der die Türen einbaut, das schon mal gemacht hat.
Das ist immer gut.
Genau. Beim Rest ist es tatsächlich relativ entspannt, weil es da eigentlich immer der ideale Weg ist, dass man mit einer sogenannten Unterputzzarge arbeitet. Das heißt also, im Rohbau kommt der Türenbauer und setzt eine Aluminium-Unterputzzarge. Die ist in der Leibung dann perfekt lot ausgerichtet, schon montiert. Und der Putzer muss dann im Prinzip nur noch seinen Putz an die Wand klatschen und an dieser Zarge abziehen. Und dadurch ist es automatisch im Bereich der Tür eben. Deswegen auch im Altbau, da ist halt das Problem, wenn du die klassischen 4 mm pro Meter Toleranzen hast, das sieht am Ende immer katastrophal aus. Aber mit einer Unterputzzarge geht's. Man hat eher so die Herausforderung, dass die Öffnungen etwas breiter sein müssen, weil diese Zarge eben noch in den Durchgang steht und ich natürlich bei manchen Räumen ein gewisses Durchgangsmaß haben möchte. Dann gibt es die Variante ohne Querstück oben, also dass das wirklich geschosshoch bis zur Decke geht. Da sind beliebt solche Sachen wie Einbaustrahler, die dann beim ersten Öffnen der Tür mit das Zeitliche segnen. Also da muss man eben gucken, wo mache ich welche Beleuchtungen hin. Ja. Aber ansonsten ist das ganz gut umzusetzen. Und was ganz wichtig ist natürlich für alle Bauherren, dass man mit denen spricht, auf welcher Seite der Leibung soll die Tür flächenbündig sein. Weil das habe ich bei diesem Trend von stumpf einschlagenden Türen, also wo Zarge und Türblatt eine Ebene sind, ganz oft, dass die Kunden sich das in der Ausstellung aussuchen und sagen, guck mal, so hätte ich das gerne. Und dann nach einem eingebauten Zustand total enttäuscht sind, weil sie in den Flur reingehen und die meisten Türen gehen halt vom Flur weg, also vom Flur in den Hauswirtschaftsraum, in die Küche, ins Wohnzimmer und das Flächenbündige sehe ich dann immer nur in den Räumen. Und dafür gibt es eben auch Lösungen, die die Tür dann auf die andere Seite setzen. Das heißt, es ist im Flur alles eine Ebene und die Tür öffnet trotzdem in den Raum.
Wow.
Ja, aber das ist planerisch dann wieder ein bisschen anspruchsvoller, weil ich eben dann gucken muss, wo habe ich die Estrichübergangsfuge, weil ich sonst natürlich, wenn ich Pech habe, auf der Toilette sitze und den Rest vom Flur auf dem Boden sehe.
Und auf einmal, nicht Fliese, sondern Parkett.
Genau, ganz genau.
Ja. Genau, das sind ja diese ganzen Punkte, die enorm wichtig sind, dass man dann schon in der Grundrissplanung schaut, wie gehen die Türen auf, wie sind die Anschlagsrichtungen, welche Breiten möchte ich haben, ne? Genau. Auch Stichwort Barrierefreiheit weil oder barrierearm, sagen wir es mal so, weil viele Bauherren ja auch zukunftssicher ihr Haus haben möchten, dass man im Erdgeschoss je nach Altersfall oder anderem Schicksalsschlag einfach auf einer Ebene wohnen kann, ne? Also da kann man dann auch schon überlegen, so im Erdgeschoss gönnen wir uns das jetzt und machen die alle ein bisschen breiter, die Türen. Genau. Und was ich halt auch wichtig fand, wo du das gerade gesagt hast mit der Breite der Türen, man zeichnet ja schon immer auch in den Ausführungsplänen, was weiß ich, 88,5 mal 2,13,5 Meter oder 1,01 Meter. Man muss immer dran denken bei den Rohbauern, auch wenn man die Bauleitung macht. Also gute Rohbauer denken mit, aber dass die dann auch wissen müssten, so das ist jetzt eine bündige Tür, weil dann mauern die, also normal mauern sie dann auch irgendwie 1,2 oder 1,3, immer einen Tacken größer oder 88,5, 90 Zentimeter. Das sind die Lottozahlen von morgen. Aber dass die dann auch halt sofort gebrieft werden, so die mache ich jetzt halt ein bisschen größer.
Genau, also bei den flächenbündigen Türen ist es so, da gibt es keine Normgrößen, das ist das Gute an der Sache, sondern die werden immer auf Maß gebaut.
Okay, also dann kann ich die auch wieder
anpassen. Da kannst du einfach 1,05 Meter oder wie auch immer, also kannst jedes beliebige Maß machen, dass es auch irgendwie optisch schön passt, also das ist schwierigkeitslos. Ansonsten ist das Thema Rohbaumaße natürlich für uns Türenbauer immer so ein heikler Punkt, weil 88,5 ist ja das Rohbaurichtmaß, ist uns eigentlich viel zu klein. Also wir würden uns immer 90er Löcher wünschen. Aber da dreht sich das so ein bisschen im Kreis, weil die Rohbauer ganz oft sagen, ja Mensch, aber dafür gibt's ja eine DIN-Norm, das steht so auch im Plan, deswegen mauern wir das so, macht doch eure Türen kleiner und ja, die Industrie sagt halt, ja gut, für die Türen gibt's halt DIN-Maße und der Rohbauer muss genau einhalten, aber so ein Rohbauer arbeitet eben nicht auf einen Millimeter. Und dann ist mal der Putz ein bisschen mit drin oder sonst irgendwas.
Ist halt Handwerk, ne? Also kommt jetzt nicht irgendwie auf einen Millimeter aus der Industrieanlage, ne?
Ganz genau, so sieht's aus.
Ja. Mir ist das mal passiert in den Anfängen, damals, als ich noch jung und motiviert war. jetzt bin ich nur noch und. Nein, das war kurz vor Bezug. Also die Innentüren sind ja mit das Letzte, was halt dann reinkommt. Und es war tapeziert, beziehungsweise Malerarbeiten fertig und auf einmal fing mein Monteur an zu stemmen, weil die Türen zu schmal waren. Oder ganz schlimm, wenn du dann oben, wenn halt der Sturz noch durchguckt oder sowas, ich dachte, ich sterbe, aber sie haben es super hingekriegt. Aber das waren so Momente, wo ich auch gesagt habe, das brauche ich nie wieder.
Ja.
Also
das ist ja auch die Sache, warum wir grundsätzlich empfehlen, Türen müssen von jemandem gemessen werden, der sich mit Türen auskennt.
Ja.
Also wenn der Bauherr unfassbare Lust hat, sich mit der Montage zu beschäftigen und das zu erlernen, meinetwegen. Wobei auch da macht natürlich eine billige Baumarkttür richtig cool montiert, funktioniert erschreckend gut.
Und
erschreckend gut. Und eine richtig, richtig gute, hochwertige, handlackierte Tür, schlimm montiert, funktioniert erschreckend schlecht. Also die Montage macht natürlich viel aus, aber das Aufmaß ist eigentlich das, wo ich sage, da braucht man jemanden, der mit Sinn und Verstand durchgeht, weil da kommen eben genau diese Dinge, welche Breite habe ich, wo muss ich stemmen. Das heißt, am Ende von einem Aufmaß muss eigentlich der Planer eine Liste kriegen, die Türöffnungen sind alle durchnummeriert, dann steht da Tür Nummer 3, Kind oder Gast oder was auch immer, muss 1 Zentimeter breiter oder Putzkante muss weggestemmt werden oder Sturzhöhe passt nicht, dass im Prinzip der Planer die Möglichkeit hat, auch den entsprechenden Vorgewerken dann zu sagen, hier, mach das fertig. Wenn nicht, macht's nachher der Türenbauer, aber du zahlst die Rechnung, weil der Endkunde kann da ja eigentlich nie was für.
Nee, genau. Also deswegen macht es halt auch immer Sinn, oder ja, was heißt Sinn, sollte man so machen, dass man das Aufmaß wirklich früh genug macht im Bau. Ja. Also wir reden jetzt von der konventionellen Bauweise, aber halt auch bei Sanierungen, dass ich einen verbindlichen Meterriss habe und nicht fünf, ja, sondern einer macht einmal einen gescheiten Meterriss, an dem sich bitte alle orientieren, sei es Fensterbau, Innentüren, Sanitär, Elektro. Dann am besten, dass da ein Estrich halt auch schon drin ist und dass man dann halt sofort das Aufmaß macht und im besten Fall ist der Rohbau auch noch nicht abgerechnet, weil man dann halt diese Fälle hat, oh Mist, mach mir mal ein bisschen höher oder kleb mir nochmal eine Styrodur-Dämmplatte drunter, weil der Sturz zu hoch liegt, ne? Oder hier musst du mir nochmal ein bisschen stemmen, weil dann hat man diese ganzen Diskussionen ja nicht.
So sieht's aus. Aber das ist auch meine Empfehlung, dass die Auswahl der Türen idealerweise früh genug stattfindet, also nicht zu früh. Ne, das ist immer eine Sache, wenn man viel zu früh dran ist, dann macht es auch keinen Sinn. Also man muss zumindest schon mal wissen, wie soll die Küche aussehen, was für einen Einrichtungsstil habe ich. Aber der richtige Moment zum Messen ist tatsächlich, sobald der Estrich drin ist. Dann sollte der Türenbauer kommen, die Türen ausmessen, aber es sollte dann schon klar sein, was es wird, dass man dann direkt bestellen kann und die Türen dann passend da sind. Und das letzte Gewerk ist leider auch so das Los des Türenbauers. Wir kriegen halt den ganzen Stress am Ende immer ab. Das ist tatsächlich so das Dauerding, weil alles, was an Verzögerungen da war, ob es der Dachdecker war, ob der Sanitärmann mit der Heizung einen Lieferverzug
hatte. Jetzt mach hin!
Ganz genau, wir kommen kurz vorm Einzug, da muss es ran. Also auch so, Weihnachten möchte ich drin sein.
Oh,
also
schön, wenn der Weihnachtsbaum die Bauzeit vorgibt.
So sieht's aus. Und wie oft wir da schon irgendwie am 23.12. Noch mit komplettem Team irgendwelche Türen eingebaut haben. Also das ist tatsächlich immer das Los des letzten Gewerks halt.
Habt ihr wenigstens dann Kekse da irgendwie stehen?
Sehr unterschiedlich. Es gibt total liebe Bauherren, die wirklich total süß für einen sorgen. Aber es gibt auch die klassischen Leute, die sagen, ist mir egal.
Ich bezahle dich.
Ich habe mit meinem Architekten besprochen, dann und dann ist Einzugstermin, ist schon alles viel zu spät. Und welches Gewerk, das ist es mir völlig egal. Sieh mal zu.
Och Mann, ja. Aber du hast das gerade schon angesprochen mit der Bemusterung. Für euch, damit ihr schon mal Bescheid wisst, wir haben drei Folgen. Also das ist ja jetzt die über Innentüren, Außentüren. Wir machen natürlich dann auch noch eine über Bemusterung und Böden. Bei der Bemusterung, also sowohl bei Innentüren als auch Außentüren. Also bei Außentüren hatten wir jetzt so ein bisschen geschludert. Ne? Außentüren sind ja meistens aus Aluminium oder Holz. Genau. Ne? Dass das halt richtig kräftige Dinger sind, die dann da in der Öffnung sitzen, in so der Leibung. Genau. Bei Außentüren, die finde ich auch immer wichtig zu bemustern. Einmal, da kann man sich ja an Türblättern, da kannst du dich ja wirklich tot bemustern, was zum Haus passt.
Unendliche Vielfalt.
Ich finde es auch wichtig bei Sanierung, dass man nicht nur auf die Außentür guckt, sondern ob die auch wirklich zum Haustyp passt. Weil du fährst durch die Gegend, die alle haben irgendwie immer einen gewissen Stil an Außentür, die passt halt immer irgendwie überall, denken sie, und es passt gar nicht zum Haus. Ne?
Also das ist so das Kernding. Also bei uns ist deswegen der Ablauf auch so, wir arbeiten im Prinzip nur mit Terminen bei Beratungen, dass die Kunden sich passend vorbereiten. Und bei Haustüren ist es so, dass Pflicht ist, dass die Leute uns Fotos vom Haus mitbringen.
Sehr gut.
Das heißt, die müssen das ganze Haus fotografieren, die Haustür.
Weil du hast ja auch nicht immer einen Architekten dabei
so
oder Architektin.
Aus.
Ne?
So und dann aus. Dann einmal von außen und von innen und die Eingangssituation, wie sieht's denn in dem Flur aus? Also ist da direkt eine Treppe, die hinter der Tür hochgeht, wo ich ein Seitenteil brauche oder sonst irgendwas? Und da ist es tatsächlich so.
Bevor ich kleinen Kevin immer das Türblatt vor der Stirn klatsche.
So sieht's aus. Ja. Ne? Und auch, dass man eben sieht, ist das ein dunkler Flur, also muss durch die Haustür Licht reinfallen. Habe ich einen Klinker vorne und eben genau die Sache, dass die Tür halt zum Haus passen muss. Das ist so ein bisschen wie, ich gehe zum Optiker und sag, ich möchte für Janine eine Brille kaufen. Ja, klar kann ich eine Brille kaufen, der Optiker kann auch sagen, hier, das ist eine schöne Brille, aber ob die passt, sieht man tatsächlich erst, wenn halt derjenige sie auch aufhat. Und das ist bei Häusern ähnlich und deswegen gibt es auch immer die Möglichkeit, die Häuser visuell mit der Tür schon mal zu versehen, also dass man die Tür da schon mal einbaut, dass man sich vorstellen kann, wie sieht das Ganze aus und wirklich dann einfach auch eine Tür nimmt, die zum Haus passt. Nebenbei ist auch die Beratung viel schöner, weil jemand, der nichts anderes macht, auch mal sagen kann, Mensch, wie gefällt dir denn die Tür oder was hältst du denn von der und der Lösung, weil man sich ja oft auch noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt hat.
Genau, ja. Jetzt haben wir noch ganz schnell die Außentür mit reingewurstet. Genau. Aber auch da, ne, da gibt's ja verschiedene. Will ich mit dem Fingerprint öffnen? Haben die die mechanische Verriegelung? Genau. Elektrischer Türöffner? Also das sind auch alles so Sachen, da kann man sich schon mal so ein bisschen einlesen oder vorinformieren, dass man dann weiß, was zu einem passt. Aber trotzdem hat man das natürlich dann nochmal in der Beratung ganz, ganz gut. Und bei Neubau mache ich es tatsächlich so, dass ich die entweder ganz, ganz spät einbauen lasse, ja, weil nichts ist ärgerlicher, weil es war ja keiner, der einem irgendeine Macke an der Tür gemacht hat.
Das wäre das erste Mal, dass ein Zettel an der Tür hängt. Hallo, lieber Bauherr. Ich bin's, dein Fliesenleger. Mein Azubi hat gerade mit dem Gerüsten Kratzer reingemacht, genau. Schick mir die Rechnung, ja. Ich gebe es der Versicherung, sondern ja. Du hast immer nur einen gigantischen Haufen von Gewerken, die an dem Tag überhaupt nicht vor Ort waren,
keiner da,
die richtig. Grundsätzlich die Tür von der Garage ins Haus nehmen und nie durch die Haustür gehen, aber steckst du nicht drin.
Genau, also das ist immer ganz schön, wenn man dann noch so eine Nebentür hat, ne? Da ist dann eine Bautür drin, da sollen sie dann erstmal alle noch durchgehen. Und und dann habe ich halt meistens immer bei den Angeboten für Estrich, Innenputz, Außenputz sowieso immer noch mal ein bisschen Stundenlohnpuffer dran, dass die halt dann diese Restarbeiten noch machen können. Ne?
Ja.
Ich mache das seit 15 Jahren.
Ja. Also wir empfehlen es halt genau so, dass man sagt, im Neubau, wir haben gerne auch von mir aus eine Seite verputzt, also von innen kann es fertig sein oder von außen, dass wir halt von einer Seite mit der Tür rangehen kommen. Mhm. Was halt wichtig ist, ist, dass man tatsächlich bei der Haustür relativ frühzeitig guckt, welche elektronischen Zusatzbauteile möchte ich haben, dass man entsprechenden Strom hinlegt oder eben auch mal ein Netzwerkkabel, je nachdem, ob die Tür eben fernentriegelt werden können soll oder nicht. Mhm. Ja, und ansonsten natürlich auch, dass es eine ist, die dann auch ins Budget und zum Hausstil passt.
Genau, deswegen. Also da gibt es auch Unmengen Türblätter und also da sollte man dann auch sich nicht hetzen lassen, ne? Also generell so, was Bemustern aussuchen angeht. Genau. Zum Abschluss noch, weil wir wie gesagt ja unsere einzelne Bemusterungsfolge machen und ich nicht möchte, dass wir zu viel von unserem Pulver schon verschießen. Genau. Wieso macht das absolut Sinn, bei jetzt auch Türen, die wirklich vor Ort zu bemustern und nicht irgendwas im Baumarkt oder im Internet zu kaufen? Jetzt einfach mal aus deiner Expertensicht. Ich habe da natürlich auch meine Meinung zu, aber it's your turn.
Ja, also die Hauptgründe sind natürlich, dass erstmal, also jeder Hersteller behauptet ja von seinen Türen, ich habe die besten Türen. Also da hast du 10 Prospekte und 10 Hersteller sagen, ey, wir haben die beste Qualität, die tollsten Türen. Mhm. Wirklich wissen, welche Türen gut sind, tun nur Leute, die Türen auch montieren. Weil bei der Montage merke ich im Prinzip, ob die passgenau ist, ob die sich vernünftig einstellen lässt, ob die Bänder vernünftig sitzen. Das heißt, ich merke eigentlich erst bei der Montage, ist das Ding gut oder nicht. Ist bei Laminat genauso. Wenn ich jetzt einem Endkunden ein Laminat verkaufe und der legt in seinem Leben einmal so einen Boden, der weiß ja gar nicht, ob das die totale Herzinfarktverriegelung ist, wo jeder Handwerker sagen würde, den Scheiß kannst du selber legen oder ob es an seiner Unfähigkeit liegt. Der merkt einfach nur, ach, so schnell, wie ich dachte, geht's dann doch nicht.
Ja.
Und das ist bei Türen ähnlich. Also der erste Tipp ist halt, es muss jemand sein, der es auch montiert. Das heißt, die klassischen Baustoffhändler oder Internethändler, die gucken eigentlich nur, was kostet so eine Tür. Zack, verkaufen, fertig. Dann kommt es natürlich auf Dinge an, wie den Weißton zum Beispiel. Ist ein ganz, ganz starkes Thema.
Weiß ist nicht gleich weiß.
Absolut nicht.
Und je nach Fußleiste.
Total. Und du hast halt sowas wie, die Raltöne haben immer Begrifflichkeiten dahinter. Das heißt 90-10 zum Beispiel nennt sich rein weiß. Ist aber überhaupt nicht rein weiß, sondern ist eher so ein Eierschalen-Creme-Gelb, das so ein bisschen aussieht, als hätte ein Kettenraucher irgendwie die letzten 4 Jahre nicht gelüftet. Also wenn du weiße Wände hast und 90-10 als Farbton der Tür, ist das bei einer Stieltür vielleicht noch schön, bei allen anderen sieht es einfach gelb aus. Oder dann eben 9003, das ist ein so knalle weißes Weiß, dass es fast schon bläulich wirkt, ganz genau. Also die Weißtöne, die man sich anschaut, dann Glanzgrade kann man natürlich nicht erkennen und ganz am Ende natürlich auch so die ganzen Details, dass man einfach mal sieht, Mensch, wie ist denn das Schließverhalten von so einer Tür? Wie fühlt sich die Oberfläche an? Wie pflegeleicht ist das Ganze? Also würde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil die durchschnittliche Lebenserwartung von einer Innentür ist 31,5 Jahre.
Oh.
Das heißt also, man guckt sich das schon ganz schön lange an und da sollte man auf jeden Fall auch was nehmen, wo man nachher sagt, Mensch, alles richtig gemacht.
Ja, und der Vorteil ist halt dann auch einfach, wenn ich es wirklich beim Fachhändler kaufe und es mir auch von einem Profi einbauen lasse, die können hinterher nochmal nachjustieren kommen. Oder wenn irgendwas ist, irgendwas quietscht, klemmt, keine Ahnung was, man hat halt auch sofort einen Ansprechpartner und muss sich nicht mit irgendeinem Internethandel rumstreiten.
Ja, ne? Das, und du hast halt eben auch 5 Jahre Gewährleistung.
Genau.
Automatisch. Das heißt also 5 Jahre lang, wenn irgendeine Tür nicht vernünftig schließt, rufst du an, kommt einer vorbei, stellt das nach.
Ja.
Und beim Internet ist halt die Sache, wir haben ja auch teilweise, dass wir Kunden haben, die zum Beispiel den Türenexperten auf Social Media gesehen haben. Und dann habe ich einen Kunden aus Berlin, der unbedingt seine Türen bei uns kaufen möchte. Und wir merken halt, dass alles, was Versand angeht, mit Türen einfach stressig ist. Weil es halt eben nicht wie ein Kleidungsstück ist, das man eben zur Not zurückschicken kann, sondern du hast immer irgendwie Speditionsanlieferung, Riesenpaletten, dann hast du einen Frachtschaden dran oder du hast eben das Problem, dass dann irgendeine Macke an der Tür ist, dann musst du die Tür neu liefern, aber was machst du mit der alten Tür? Also wenn du jetzt in Berlin, Neukölln wohnst im 3. Stock und dann da so eine Tür stehen hast, wo willst du denn hin mit dem Ding?
Ne? Also
das holt ja keiner mehr ab.
Nee,
Und das ist halt alles eher
schwierig. Schön ins Lastenrad reinklappen.
Ganz genau. Vor die Tür stellen, zu verschenken, draufschreiben, ist am nächsten Tag weg.
Ja. Nee, super. Vielen Dank, Roland. Das war eine sehr informative, kurzweilige Folge.
War mein Vergnügen.
Hat mich sehr gefreut. Infos zu Roland und mir findet ihr natürlich in den Shownotes.
Genau.
Genau, du hast ja auch einen TikTok, bist du auch? Ne,
bei Instagram, YouTube. TikTok, YouTube. Pinterest.
Ach, alles. Alles dabei.
Das komplette Programm, genau.
Perfekt, genau. Sehr schön. Und genau, die Infos findet ihr in den Shownotes. Und ihr werdet auch noch mehr Folgen von uns hören. Wie gesagt, einmal über Bodenbelege und über Bemusterung.
Genau.
Ja, und wie sage ich immer am Ende? Mit den richtigen Experten wird am Ende alles gut. Eure Kitty Bob.
Tschüss.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.